Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber-Kurz-Podcast.
Soziale Innovationen. Was meint das eigentlich? Das kläre ich heute mit Sarah Brun, Beauftragte für soziale Innovation im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das ist eine neu geschaffene Stelle, um die Rahmenbedingungen für soziale Gründung zu verbessern. Dabei kann Sarah ihre eigenen Erfahrungen als Gründerin des gemeinnützigen Unternehmens Social Bee einfließen lassen. Außerdem dabei ist Carmen Ludwig, Leiterin des neuen Körber Startups, einem Ort in Hamburg für junge GründerInnen und Gründungsinteressierte. Sie berichtet von der Neueröffnung des Körber Startups und Möglichkeiten der Nutzung. Gemeinsam wollen wir gesellschaftlichen Wandel vorantreiben und uns dafür einsetzen, dass mehr, vor allem junge Menschen im Bereich Social Entrepreneurship gründen und damit eine positive Wirkung schaffen möchten. Gesellschaft besser machen mit Sarah Brun und Carmen Ludwig.
Moin!
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 Wir feiern das Körber Startup, wir feiern junge Gründerinnen und wir feiern natürlich auch Social Entrepreneurship. Und das Letzte möchte ich jetzt als erstes mal definieren. Social Entrepreneurship, Impact, Purpose, das sind so Buzzwords, die wir in der Startup-Bubble kennen. Sarah, magst du aus deiner Sicht mal sagen, wofür steht das eigentlich?
Ja, also ich muss schon sagen, es ist ein bisschen Kuddelmuddel, diese ganzen Begrifflichkeiten. Man kann sich an denen aufhängen, wenn man möchte. Mhm. Es kann immer alles und nichts heißen und alle fragen mich immer genau nach der Grenzen und genau nach den Enden und der Definitionen. Aber es ist halt einfach ein Spektrum. Aber ich kann nicht mal so ganz grob versuchen durchzuführen. Also Purpose ist eigentlich erstmal so Sinn. Mhm. Purpose, arbeiten mit Sinn. Irgendwas, was Positives in die Welt bringt. Ich weiß jetzt nicht, gibt es keine große Definition. Impact ist mittlerweile, steht auch überall drauf. Ich mag es immer noch gerne, weil gerade die jüngere Generation sich eher mit dem Thema Impact als mit dem Thema Social Entrepreneurship zum Beispiel identifiziert. Impact Entrepreneurship ist anscheinend ein bisschen cooler als Social Impact Entrepreneurship oder Social Entrepreneurship, weil mit Impact noch ein bisschen breiter ist. Also ganz grob kann man wahrscheinlich die Impact so definieren, dass es die Sustainable Development Goals, also die UN-Nachhaltigkeitsziele, umfasst. Und da sind natürlich auch viele Umweltthemen und nicht nur gesellschaftliche drin, während Social Entrepreneurship eher mit den gesellschaftlichen Themen verstanden wird, aber, glaube ich, auch breiter definiert werden kann. Viele haben bei Social Entrepreneurship eher so gesellschaftliche Themen und viel so das Thema Arme, Kranke, Schwache, Benachteiligte im Kopf. Und bei Impact ist es für viele im Kopf vielleicht ein bisschen breiter. Ich glaube aber, man kann mit allen schon beschreiben, dass mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit mit Sinn Gutes in die Welt bringen, positiven Wandel bewirken, erreichen wollen. Und eben gerade in der Verbindung mit dem Thema Entrepreneurship ist es halt, wie können wir es irgendwie schaffen, mit kleinen Organisationen, mit Startups wirklich was anders zu machen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, was reinzubringen, was unsere Gesellschaft und Umwelt wirklich nochmal ein ganzes Stück besser macht. Und das ist halt eine breite Definition und da kann man sich jetzt irgendwie dran aufhängen oder ich sag immer eher inklusiv als jetzt irgendwie sich in der Definitorik aufhängen.
Carmen Ludwig, Gesellschaft besser machen. Unser Thema hier bei der Körber Stiftung, das Körber Startup, so wird es ausgesprochen, ist auch Social. Ihr widmet euch auch den SDGs, also den Nachhaltigkeitszielen. Wie ist das für dich? Ihr habt ja jetzt speziell Adressaten junge Zielgruppe. Also wir drei sind schon zu alt, um Himmels Willen. Dabei sind wir noch ganz jung. Wie nimmst du es wahr, dass diese Next Generation oder Gen Z vielleicht auch, je nachdem, wie ihr es definiert, diese Nachhaltigkeitsziele und die Sinnhaftigkeit in den Vordergrund rücken?
Ehrlich gesagt, kommt das fast von alleine.
Ja.
Also auch wir wollen uns nicht an Definitionen aufhängen, so wie Sarah das auch gerade gesagt hat. Wir nehmen oftmals die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele so als Ausgang. Wir haben sie auch ganz groß als Papphocker bei uns auf der Fläche stehen. Und das ist oftmals so ein wirklich ganz alleiniger Türöffner. Diese Frage einfach, hey, welchen Mehrwert möchtest du schaffen, wenn du eine eigene Idee entwickelst? Auf welche Krisen oder auch Herausforderungen möchtest du eine Lösung finden? Und dann kommt das wirklich schon ganz von alleine, so diese Sinnsuche auf eine Art.
Ich habe auch gesehen, hier stehen so Säulen und die Sinnsuche, also Sinnsäule ist total voll und in der Geldsäule sind gerade mal, ich glaube, 2 oder 3 Bälle. Das hat mich richtig überrascht, weil ohne Geld geht es ja eigentlich nicht. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich bin auch überrascht, wobei manchmal ändert sich das auch und sicherlich gehören auch einige Bälle in die Geldsäule, weil natürlich brauchst du auch ein gewisses Startkapital, auch wenn du dann tatsächlich in eine Gründung gehen möchtest. Natürlich geht es da auch immer wieder um das Thema Finanzierung, gerade auch wenn du vielleicht in eine gemeinnützige Gründung gehen möchtest, möchten wir auch da unserer Zielgruppe mitgeben, dass du natürlich auch ein Finanzierungskonzept brauchst. Aber tatsächlich schön zu sehen ist, dass der Sinn ganz groß geschrieben wird, dass es eben nicht nur darum geht, wie kann ich auch später vielleicht in einen Job starten, in dem ich möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen kann, sondern es geht wirklich darum, ich möchte mich mit dem identifizieren können, was ich tue und cool, wenn ich davon auch noch leben kann.
Und dann soll es ja auch noch was sein, was ganz neu ist. Das Thema soziale Innovation, das trifft dich, Zara, ja auch ganz besonders, denn du bist Sonderbeauftragte für soziale Innovation am BMBF, also am Bildungs-, nicht am Wirtschaftsministerium. Erzähl mal, wie es dazu kam und warum das überhaupt so wichtig ist und was es überhaupt ist.
Also wie es dazu kam, einfach habe ich einen Anruf bekommen, irgendwann Freitag spätabends, aus heiterem Himmel und wurde quasi gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sozusagen im BMBF Beauftragte zu werden. Also ich bin ein bisschen aus den Socken gefallen und habe natürlich erstmal gesagt, ich bin hier Gründerin von Social Bee und Social Bee ist mein Baby und ich kann auf jeden Fall nicht irgendwie mich im Ministerium anstellen lassen. Und dann wurde aber relativ zügig ein Weg gefunden. Und ich finde, das ist auch sehr schön, dass ich beides machen kann. Also sowohl weiter CEO bei meiner Firma zu sein, bei Social Bee zu sein, aber auf der anderen Seite eben auch Beauftragte zu sein, dass sich die beiden vereinert lassen. Das war, hat nochmal so 2-3 Monate an Vertragswerk geschafft. Im Nachhinein bin ich beeindruckt, wie schnell das ging. Damals habe ich schon ganz schön gewartet. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwie Social Entrepreneur ist, gab es auch nicht so wirklich die Frage, ob man es macht oder nicht. Weil ja, am Ende ist ja der systemische Wandel gerade das Hauptthema, was wir Social Entrepreneure voranbringen wollen. Und ich habe mich natürlich immer für Social Entrepreneurship extrem eingesetzt, dass eben mehr Menschen in dem Bereich gründen, mehr Menschen ja ihre gesellschaftlichen Ideen ausgründen, skalieren, in die Breite tragen, dass wir viel, viel mehr davon brauchen. Und da habe dann auch irgendwie verschiedene Artikel etc. auch in verschiedensten Zeitungen dazu geschrieben und mich dafür eingesetzt. Und auf der anderen Seite, wenn man dann so eine Chance bekommen hat für so einen politischen Quereinstieg, konnte ich natürlich auch nicht Nein sagen, weil man dann direkt im System mitwirken kann, um die Umstände für alle, die nach mir kommen, nach mir gründen wollen, nach mir ihre Ideen verbreiten wollen, ja, einfach nochmal ein bisschen einfacher zu machen. Und ich hatte schon ganz schöne Startschwierigkeiten selber als Gründerin. Und mich hat es immer gewurmt. Und jetzt bin ich natürlich dabei, die Rahmenbedingungen für alle besser zu machen. Das macht mich auch stolz. Und so kam das Ganze und es ist auf jeden Fall immer noch ein wilder Ritt, weil natürlich so ein Ministerium ganz anders tickt als ein Startup. Mhm. Aber ich habe wirklich auch ein sehr, sehr gutes Setup, was mich da ein schönes, also einfach ein großes Team, was mich da unterstützt und mich einmal durch den Behördendschungel manövriert.
Was heißt das denn ganz konkret? Also ich kann mir vorstellen, dass da Menschen jetzt zuhören, die jetzt sich so denken, soziale Innovation, was vorantreiben, was politisch mitgestalten. Was tust du effektiv in der Arbeit ganz operativ?
Also ganz operativ haben wir eine Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen rausgebracht. Übrigens in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten, aber eben über alle Ministerien hinweg. Und die habe ich eben auch mitkoordiniert. Worum geht es darin, dass wir sowohl soziale Innovation als auch Social Entrepreneurship stärken wollen? Mit ganz verschiedenen Maßnahmen. Die gehen von einerseits der Sichtbarkeit, dass man eben das mehr sieht. Man sieht irgendwie Startups, die Tech-Startups. Das versteht mittlerweile jeder. Social Startups ist gerade noch so im Kommen. Also diese Sichtbarkeit zu stärken. Auf der anderen Seite ist eben auch politisch zu verankern. Da gibt es einige Sachen, einfach im Koalitionsvertrag von einem großen Social Impact Fonds aus nachrichtenlosen Bankkonten. Da gibt es dann sozusagen die Startup-Challenges, die passieren sollen, dass an allen Universitäten eben mehr Social Enterprises ausgegründet werden soll. Bei ganz vielen ist das Thema Social Impact einfach kaum Thema und soll natürlich viel, viel bekannter werden. Aber eben auch in der Wissenschaft und in der Bildung, also in der Wissenschaft bin ich ja eben jetzt auch zu Hause mit dem BMBF. Wie schaffen wir es wirklich, Forschung und die Lehrer zu verändern, dass mehr an sozialen Innovationen geforscht wird? Also ganz groß bei uns das Thema Wirkungsmessung. Wie schaffen wir es eigentlich, den messbaren Beitrag von gesellschaftlichem Fortschritt überhaupt zu quantifizieren? Da gibt es große Forschungsprojekte. Wie schaffen wir es, gesellschaftliche Einsparungen zu generieren, zu messen und dass auch alle damit arbeiten können mit solchen Tools und bauen da eben so eine Art Wirkungsmessungsstandard auf. Ganz konkret, wir bei Social Beat zum Beispiel integrieren Geflüchtete und für jeden Geflüchteten, den wir integrieren, das kostet uns ca. 2000 Euro. Damit sparen wir der Gesellschaft und dem Staat knapp 30.000 innerhalb von 2 Jahren bei jedem Mensch. Das sind irgendwie so Hochrechnungen. Da kommt es natürlich relativ schnell dann auch auf große Summen. Angesichts, wenn wir 500, 600 Menschen integrieren, sind das dann irgendwie gleich schon mal viele Millionen, die wir da auch dem Staat sparen. Und auch sowas hochzurechnen, da gibt es natürlich komplexe Forschung und Wissenschaft gefragt, dass es nicht nur im Bereich Integration gilt oder Flucht, sondern eben auch im Bereich Gesundheit, Vorsorge, im Bereich Nachhaltigkeit, dass wir wirklich schaffen, diesen gesellschaftlichen Mehrwert erstmal messbar und quantifizierbar zu machen, um ihn am Ende auch investierbar zu machen. Also ich glaube, die 3 Bereiche, Sichtbarkeit, Finanzierung und dann eben auch Wirkungsmessung sind ganz große Schwerpunktthemen, die ich jetzt auch mit vorantreibe.
Und wenn wir dich jetzt schon mal so da haben aus der Perspektive als Gründerin und als Beauftragte, wo knatscht es denn gerade am meisten?
Wo knatscht es am meisten? Also ich glaube, gerade das Thema Finanzierung liegt natürlich den Social Entrepreneuren und den sozialen Innovationen besonders am Herzen, weil es natürlich immer einfach eine Anschubfinanzierung braucht. Und da greifen die klassischen Startup-Mechanismen zum Beispiel nicht. Also viele Organisationen, ich sag mal eine Christiana Bucalo, die sich für eine Staatsangehörigkeit von Menschen, von Staatenlosen einsetzt. Das ist kein klassischer Business Case. Da gibt es keine klassischen Investoren, da gibt es keine klassischen Rückzahlungsmechanismen. Wenn Project Together große Allianzen wie die Welcome Alliance, wo alle verschiedenen Organisationen im Bereich Flucht und Migration zusammenarbeiten, wo Behörden und kleine NGOs zusammenarbeiten. Und solche Projekte müssen auch gefördert werden und sind eben einfach keine klassischen Startup-Investitions-Cases. Mhm. Dafür gibt es dann immer schon ganz gut Mittel, aber sobald es Richtung auch Gemeinnützigkeit geht, sobald es Richtung nicht große finanzielle Returns, sobald finanzielle Rendite nicht im Vordergrund steht, sondern soziale Rendite, sind wir auf ganz dünnem Eis doch in Deutschland. Und da gibt es international ganz tolle Vorbilder. Wenn man jetzt in die UK schaut, wenn man nach Frankreich schaut, wenn man teilweise sogar nach Japan oder nach Kanada schaut, wie eben ganz innovativ investiert wird. Wie zum Beispiel, wo ein Staat mit Outcome Contracts, also wo man nur bei Erfolg bezahlt wird und jemand dazwischen unterstützt und reinliegt. Also wie man es auch wirklich schafft, das Kapital am Finanzmarkt zu hebeln. Ein Beispiel bei den Outcome Contracts ist zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel Social Beal. Wenn wir jetzt sagen können, wir brauchen 2000 Euro für jeden Geflüchteten, weil diese 2000 Euro ein Investor zum Beispiel vorfinanziert und am Ende ein Staat sagt, okay, wir haben uns 30.000 bei jedem Menschen gespart, dann bezahlen wir dem Investor vielleicht 3.000 oder 4.000 zurück, wenn es klappt. Dann ist es natürlich ein ganz neues Narrativ, weil plötzlich ein Staat oder für eine gesellschaftliche Rendite auch bereit ist zu bezahlen und darauf bereit ist, Investitionsanreize auch für den klassischen Kapitalmarkt zu setzen. Klingt kompliziert, ist auch kompliziert umzusetzen. Aber wenn es klappt, ist natürlich ein riesen, ich sag mal auf Englisch, auf Denglisch, Game Changer. Also es wird wirklich die Mechanismen, wie soziale Innovationen finanziert werden können, im großen Stil ändern. Und da arbeiten wir eben sehr intensiv dran, auch neue und innovative Finanzierungsinstrumente möglich zu machen und auch das Kapital zu mobilisieren, sowohl das staatliche, aber eben auch das aus dem Finanzmarkt.
Und von der Welt kommen wir jetzt mal wieder zurück nach Hamburg, ja, Japan und so weiter. Hamburg hat nämlich auch einiges zu bieten. Und zwar, ich kann ja selber auch aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja auch Gründerin. Ich habe erstmal bundesweit das Exist-Stipendium bekommen. Das ist eben für Gründungen aus der Wissenschaft heraus in Zusammenarbeit mit Hochschulen. Wir haben dann für unser Startup hier das InnoFounder bekommen. Da gibt es aber auch weitere Stipendienprogramme, auch mittlerweile als Impact-Förderung von der Investitions- und Förderbank Hamburg. Und jetzt ganz neu, The New Kid on the Block, eben Körber Startup. Ihr habt auch eine kleine finanzielle Förderung und zwar für junge GründerInnen. Möchtest du, Carmen, noch mal kurz darstellen, warum und was genau erwartet uns hier in den heiligen Körberhallen?
Der Körber Startup ist tatsächlich nicht nur ein Förderprogramm, ganz im Gegenteil. Der Hub ist auch ein physischer Ort. Also das ist für uns als Stiftung tatsächlich auch Neuland, das wir hier betreten, dass wir eine Etage bei uns freimachen gewissermaßen und die Türen nochmal anders öffnen und hier vor allem eine junge Zielgruppe ansprechen. Denn wenn wir Zara auch so zuhören, wie sie in die Gründung gekommen ist, hört sich das im Nachhinein natürlich alles sehr, sehr leicht an, aber natürlich auch sehr herausfordernd. Und genau da möchten wir nämlich ansetzen. Denn wie können wir eigentlich heute die Gründerinnen und Gründer von morgen ausbilden oder überhaupt erreichen, ansprechen und motivieren, ins Machen zu kommen? Deswegen legen wir den Fokus auf eine junge Zielgruppe, richten uns vor allem an die unter 30-Jährigen, weil wir da sagen, das ist diese Altersspanne, da bin ich auch in einer Orientierungsphase, vielleicht noch in der Ausbildung oder im Studium, erste Berufseinstiege und eine sehr gute Zeit, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch einfach mal herum zu experimentieren, Ideen zu entwickeln. Und unser Motto ja auch, nicht nur reden, sondern machen. Und wir wollen Leute ins Machen bringen und sie empowern, auch an sich selber zu glauben. Und deshalb haben wir ganz bewusst gesagt, dieser Hub, der muss ein physischer Treffpunkt werden. Wir wollen so eine Anlaufstelle schaffen hier in Hamburg für die nächste Generation Gründerinnen und Gründer. Und unter anderem gibt es bei uns ein Inkubatorprogramm, nochmal so ein Buzzword, irgendwie, das jetzt viel umhergeistert, aber letztendlich ist es ein Programm, das sich an Menschen richtet, die schon eine Idee haben, also vielleicht auch eine potenzielle Gründungsidee, aber denen absolut das Know-how fehlt, das Netzwerk, die Schritte, in welcher Reihenfolge mache ich eigentlich was, wo fange ich an, wer kann mich vielleicht auch weiter unterstützen. Und über dieses Programm, das läuft insgesamt über ein Jahr, nehmen wir die Teilnehmenden, aktuell sind das 10 Teams, an die Hand gewissermaßen und begleiten sie auf dem Weg in die Gründung und sagen, wenn ihr am Ende tatsächlich in eine gemeinnützige Gründung gehen möchtet, also gemeinnützig die Gesellschaft besser machen wollt, dann winkt auch noch eine finanzielle Starthilfe.
Ja, das pushen wir aus der Startup-Brille immer so, weil wir auch gerade gehört haben, Geld ist das, woran es am meisten mangelt. Das sagen auch viele, viele Umfragen. Und Umfragen ist auch ein super Stichwort, denn ich weiß noch ganz genau, ich glaube, das ist jetzt schon mindestens 2 Jahre her, da haben wir uns hier zum Essen getroffen und du hast gesagt, ja, ich probiere das jetzt einfach mal, ich recherchiere einfach ein bisschen und wenn das nicht gebraucht wird, dann machen wir das nicht. Das ist so der Körperstil. Wir gucken erstmal, hat das überhaupt einen Sinn? Und wenn ja, dann geben wir volle Kraft rein und wenn nein, dann lassen wir es. Und wie wir sehen, es hat einen Sinn, denn wir haben auch eine Umfrage gemacht oder ihr habt sie gemacht. Zum Beispiel haben die 16- bis 22-Jährigen, die befragt worden sind, zu 54% gesagt, ja, ich kann mir vorstellen zu gründen. Also die Hälfte der Leute hat gesagt, ja, das ist ja auch genau das Alter, ne? Ich will die Welt verändern und hier kriegst du das Rüstzeug, das Handlungswerkzeug, wie du es gerade genannt hast. Das finde ich ganz besonders gut. Wie muss ich mir das vorstellen? Müssen wir uns hier bewerben? Gibt es einen Auswahlprozess? Gibt es Pitches? Wie geht das?
Also für das Inkubatorprogramm müsstest du dich tatsächlich bewerben, wobei du an der Stelle tatsächlich leider aus der Altersgruppe herausfällst. Aber genau, also dieses Programm soll sich auch etablieren als das Programm, mit dem wir die Gründerinnen und Gründer irgendwie ins Machen bringen oder sie zu Gründerinnen und Gründern werden. Aber auch darüber hinaus bieten wir verschiedene Workshop-Formate an. Wir richten uns auch an Schulen, wollen da gezielt auch Schülerinnen und Schüler ansprechen, also ihnen auch diesen Ort zur Verfügung stellen gewissermaßen, um dann vielleicht erstmal spielerisch ins Machen zu kommen. Denn wenn wir auch über gemeinnütziges Gründen sprechen, wie eben gerade auch schon all diese Begriffe mal reinwerfen, Social Startups, Impact, Wirkungsmessung haben wir besprochen, soziale Innovationen. Also ich kannte mit 16 oder 17 und auch mit Anfang 20 keinen dieser Begriffe. Ja. Und das ist tatsächlich auch unsere, auch im Team, unsere Motivation, dass wir dieses Wissen einfach frühzeitig weitergeben und da letztendlich auch so einen Rahmen geben. Denn wir sind nicht die Ersten und auch nicht die Einzigen, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, auch nicht in Hamburg. Mhm. Wenn wir von Zara hören, es gibt auf der Bundesebene Programme, auch eine Strategie, finden wir das natürlich total klasse. Noch schöner finden wir, dass es das auch in Hamburg gibt mit der Social Entrepreneurship Strategie der Wirtschaftsbehörde. Daraus hat sich jetzt ein Verein gegründet, die Allianz für Social Entrepreneurship. Also da einfach zu sehen, wie viel passiert und auch wie viele Akteure in diesem Feld bereits unterwegs sind. Und da möchten wir das Rad nicht neu erfinden, ganz im Gegenteil, sondern vielmehr bestehende auch Bildungsinitiativen Organisationen, Expertinnen und Experten zusammenbringen, um gemeinsam ins Wirken zu kommen und deshalb auch diesen Ort wirklich als Ort zu verstehen oder auch zu denken, den wir mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zum Leben erwecken gewissermaßen. Und deswegen ist es so schön zu sehen, auch jetzt gerade während wir diesen Podcast aufnehmen, arbeiten 10 Leute bei uns im Coworking-Bereich an ihren Ideen weiter. Das sind zum Beispiel Teilnehmende bei uns im Inkubator-Programm. Und auf der anderen Seite haben wir gerade eine Schulklasse, die gemeinsam mit dem Kollegen zu den SDGs erste Ideen entwickelt. Cool. Und diese Synergien und diese Begegnungen, die dann ja auch ganz zufällig entstehen, ist genau das, was wir vorantreiben wollen.
Wie setze ich einen GesellschafterInnenvertrag auf? Was zahle ich für eine Lohnsteuer als Geschäftsführerin, gerade mit Niedriglohn und so weiter? Das sind so Fragen, ne? Als Gründerin. Ich war maximal überfordert und auch als nicht mehr so junge Gründerin. Deshalb finde ich es richtig klasse, dass ihr eben guckt, was brauchen die Leute und wie könnt ihr ihnen helfen? Und vor allem, was mir total gefehlt hat bei fast allen Programmen, Kontakte mal auch herzustellen, sich auszuprobieren, PilotkundInnen in Behörden, in der Politik und vielleicht aber auch in der Wirtschaft. Sarah, jetzt mal an dich gefragt, was waren denn so Hürden auf deinem Weg und wie hast du es geschafft, sie zu überwinden und was tust du jetzt, damit andere GründerInnen das nicht auch so müssen?
Ja, also wir hatten hier gerade das Exit-Stipendium. Das war zum Beispiel damals noch nicht offen für Social Entrepreneurs. Ich habe es zwar ins Startup-Inkubationsprogramm meiner Uni geschafft und hatte mich einfach so ein bisschen da beworben und habe dann eigentlich einen Coworking-Space-Platz bekommen. Und war dann mit meinen ganzen Kommilitonen, die haben dann alle so Zahnbürsten-Abos, Sportclubs oder also alle möglichen Sachen gegründet. Und die haben alle Exist bekommen. Wir haben damals nicht Exist bekommen. Das ist natürlich ein extrem wichtiges Stipendium, weil man wirklich das erste Jahr ein Gehalt bekommt. Man bekommt Büromöbel, alles Mögliche. Und wir hatten quasi nichts. Also waren schon mal benachteiligt, obwohl wir was für die Gesellschaft tun. Und hatten sozusagen auch ein schlechteres, ich sag mal, Return-Profil, weil wir eben gemeinnützig beziehungsweise mit der Zielsetzung haben, die soziale Rendite zu optimieren, nicht die finanzielle. Das heißt, unser Risiko-Return-Profil war deutlich schlechter als bei klassischen Startups. Und ich habe mich schon gefragt, warum soll eigentlich Gründen für die Gesellschaft überproportional benachteiligt und schwierig sein? Und so hat sich das auch so ein bisschen weitergezogen. Man passt ja einfach nicht in die klassischen Förderprogramme, sowohl vom Staat, aber natürlich auch nicht in die klassischen Startup-Investitionsprogramme. Dann gibt's so ein paar Impact, Venture Capitalists, aber die wollen dann immer noch 10% Rendite. Also es war einfach schwierig, da Fuß zu fassen. Wir haben das Glück gehabt, dass die Schöpflin-Stiftung, oder wir die Schöpflin-Stiftung gefunden hat und sie uns. Das ist eine sehr progressive, moderne Stiftung, die dann gesagt hat, okay, wir machen das mit euch und haben auch tatsächlich die Aktivator-Stiftung dann mit an Bord geholt von Stefan Quandt. Und so haben wir die ersten 2 Förderer gehabt, die an uns geglaubt haben. Wir haben aber wirklich erstmal ein Jahr mit eigenem Geld über Friends and Family, also man kann sich vorstellen, ich und mein Mitgründer, wir haben einfach sozusagen uns einen Kredit geholt an meinen Eltern und an Freunden für eine Idee, die nie Gewinn macht, was einfach auch ein riesiges Risiko war. Und ich frage mich im Nachhinein manchmal, ob was mich eigentlich geritten hat, wie ich das eigentlich durchgezogen habe. Aber ich bin eigentlich froh, dass es damals irgendwie, ja, dass ich da einfach so besessen von war. Und verstehe aber, warum es nicht so viele denn sich den Schritt trauen. Und mit der Schöpflin-Stiftung und der Aktivator-Stiftung kam ja die erste größere Finanzierung. Wir haben ein schon starkes Geschäftsmodell bei Social Media, was meine Ambition hat, sich selber zu tragen, was bei uns in der Stiftungswelt auch trotzdem sehr positiv war, weil natürlich dann der eingesetzte Euro sich doch öfters dreht, als wenn man sozusagen sehr viel der Spendengelder ja einfach auf dauerhaft auf Spenden angewiesen ist. Also kann ich auch jedem Non-Profit nur empfehlen, sich trotzdem ein gutes Geschäftsmodell aufzubauen, um möglichst viel seiner Kosten selber zu tragen. Und das starke Geschäftsmodell und eben der sehr marktorientierte Ansatz, wir haben uns viel von anderen Startups abgeguckt, weil ich eben aus der Startup-Szene selber war, wie man Pitch-Decks baut, Businesspläne baut. Und ich glaube, habe mir selber sehr viel klassische Sales-Skills, also Vertriebsskills angeeignet, was vielleicht auch in der Branche nicht ganz üblich war. Also einfach versucht, irgendwie viel mit großen Visionen, viel mit der Geschichte, viel mit maximaler Ambition da auch reinzugehen und eben auch einem guten Geschäftsmodell. Und ich glaube, das hat uns immer stark gemacht, dass wir eigentlich wie mit einer klassischen Gründung uns alle Bücher und alles davon abgeguckt haben, aber das eben auf die Social-Impact-Welt angewendet haben, mit einem sehr gesellschaftlichen Ansatz, mit einem impact-orientierten Ansatz, der eben maximal viele Menschen, Geflüchtete in Arbeit bringt. kann man den Weg jedem empfehlen. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Organisationsform an. Ich glaube, mir hat es wahnsinnig geholfen, dass wir einfach ein gutes Gründer- und Startteam hatten, das sich jetzt auch weiterentwickelt hat. Aber dass man dadurch dick und dünn gegangen ist, das hat schon viel geholfen. Also ich glaube, meine großen Tipps wären eine gute Story, eine sehr große Ambition und eher über das nach vorne reden, wo man hin will, als das, was man schon hat. Weil das ist immer überschaubar als Gründer oder Gründerin. Nicht so tief stapeln, sondern eher schauen, wie viel, ja, eben Vision, eine sehr große Vision aufzumachen. Weil das reißt dann auf die Förderer mit. Genau, und auf der anderen Seite sich natürlich ein cooles Team aufzubauen und sehr schnell in die ersten Erfolge zu gehen. Es ist ein, ich sag mal, Spießrutenlauf zwischen ersten Erfolgen, Team und Finanzierung. Aus dem großen Workload, der einem da am Anfang auch begegnet, gibt es wahrscheinlich nicht so richtig einen Ausweg, aber er lohnt sich. Und ich glaube, gerade der Anfang ist wirklich das Schwerste. Weil wenn man sich ein bisschen was aufgebaut hat, dann muss man wenigstens nicht alle drei Sachen gleichzeitig.
Wie lange halte ich noch durch? Ich glaube, das ist eine der Fragen, die wir GründerInnen uns alle ständig stellen. Und das auch nicht nur monetär, sondern vor allem, wie du es gerade auch beschrieben hast, muss ich als Psychologin natürlich auch sagen, mental. Ne? Also ich arbeite mehr denn je und erziele weniger Gewinne und vor allen Dingen weniger Umsatz für mich selber und Gehalt als je zuvor. Du hast ganz viele Meilensteine angesprochen, die wir als GründerInnen auch so durchmachen. Ne? Vom Business Model Canva, die Persona setzen, solche Dinge. Ich denke, das werdet ihr im Startup auch alles machen. Gab Nick ja schon. Eine Sache, die wir alle machen müssen, und du hast es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen vorhin, aber ich würde es gerne den Menschen da draußen einfach nochmal zeigen. Wie geht denn Pitchen in 30 Sekunden? Also bitte, Zara, die Bühne ist deine. Social Bee in 30 Sekunden.
Wow, okay. Also wir bei Social Bee kämpfen für eine Welt, in der es alle schaffen wollen. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo auch mehr Rechtsruck passiert etc., wollen wir gerade im großen Stil eine relevante Stimme sein und zeigen, wie Integration einfach und erfolgreich gelingen kann. Und deswegen qualifizieren wir Geflüchtete in verschiedensten Bereichen des Fachkräftemangels, Pflege, Logistik, Projektmanagement, IT und integrieren sie bei den Unternehmen und begleiten die Unternehmen dann auch im ersten Jahr bei der Anstellung. Und so schaffen wir es eben wirklich eine Brücke zu bauen und machen es für die Unternehmen vor allem ganz unkompliziert, ohne Bürokratie, ohne Mehraufwand. Wir bringen den Unternehmen alles bei, was sie wissen müssen und schaffen es so, dass ganz viele Menschen eine Chance bekommen, die es sonst nicht bekommen hätten.
Ja, ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, würde ich sagen. Zuletzt würde ich gerne noch wissen, was war deine Motivation überhaupt zu gründen?
Meine Motivation zu gründen, also ich selber habe BWL studiert, wollte mal Investmentbankerin werden, bin dann im Venture Capital gelandet über so Umwege, im Cleantech Venture Capital und habe da ganz viele Gründer und Gründerinnen interviewt und das erste Screening gemacht, die selber mit technologischen Mitteln quasi die Umwelt retten wollten. Und ich habe die quasi alle interviewt und dachte so, okay, die sind so 1-2 Jahre älter als ich, haben einfach nur ein gutes Pitch-Deck, einen guten Businessplan, haben eigentlich auch noch nicht viel vorzuweisen und die kriegen hier irgendwie Millionen Investitionen. Das kann ich doch auch. So. Und die wollen da wirklich mit ihren Investitionen und mit ihren Startups die Welt verändern. Und ich glaube, das hatten die so gemeinsam. Und ich dachte so, okay, die Welt verändern mit einer eigenen Organisation, das finde ich total spannend. Und habe in dem Zeitpunkt selber eine Freundin kennengelernt aus Syrien, die geflohen ist 2016, in 15, 16 in der Flüchtlingskrise und habe gesagt, kann ich nicht auch mit dem Thema Flucht und Integration die Welt verändern? Muss es irgendwie große Technologie, muss es die Startups mit den Millionenideen sein? Kann ich nicht auch mit unternehmerischen Mitteln was zum Thema Flucht und Integration beitragen? Und habe dann wirklich einfach mich 6 Monate hingesetzt neben meiner Masterarbeit und einfach mal angefangen. Und ich bin eher so ein Typ, ich lege einfach mal drauf los. Ich kann jetzt nicht groß in der Theorie verweilen und habe einfach quasi angefangen zu gründen, die ersten Preise, mich auf die ersten Preise beworben und die ersten Pitch-Decks und Businesspläne gebaut. Und dann hat es irgendwie ganz gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche einen Mitgründer und jetzt all in. Und habe dann zu meinen Eltern irgendwann gesagt, so, ich muss jetzt mein Studio pausieren und meinen Job beim Venture Capital an den Nagel hängen, um jetzt auszugründen. So, nee. Ja, es hat ein bisschen gebraucht, aber dann haben sie mich unterstützt und man sagt ja am Anfang immer, Friends, Family und Fools sind am Ende die wichtigsten Unterstützer und meine Eltern hatte ich dann irgendwann überzeugt, als sie gemerkt haben, ich meine es ernst, so nach einem Monat. Und ja, sind eigentlich bis heute meine größten Unterstützer in der ganzen Reise.
Ich kann bestätigen als Gründerin, wir warten alle auf diese Deadline, Product Release und dann kommen doch die Leute und kaufen meine tolle Idee und die einzige Kundin, die ich hatte, war meine Mutter. Veränderung beginnt trotzdem im Kleinen. Und das hast du gerade nochmal beschrieben. Ich finde es richtig toll, was ihr macht. Ich finde es auch richtig toll, dass wir hier als drei Frauen stehen, weil auch das ist ja leider ein Thema, dass, also gut, Carmen, du bist jetzt noch keine Gründerin, wer weiß, wohin die Reise geht, dass wir Frauen unterrepräsentiert sind, massiv im Gründungsspektrum und auch Menschen, die vielleicht eine soziale Herkunft haben, die eben nicht gerade in Deutschland ist oder auch Menschen, die eben noch sehr jung sind. Deshalb auch vielen Dank an Startup. Vielen Dank an dich, Zara, dass du deine Ideen heute so geteilt hast. Und wenn dich da draußen es jetzt gepackt hat, dann bitte unbedingt bei Social Bee bewerben. Denn natürlich braucht Zara immer tatkräftige Unterstützung. Gerade die gemeinnützigen GmbHs brauchen immer willensstarke und kräftige Leute, die mit anpacken. Dazu gibt es einen Link bei uns in der Beschreibung und natürlich auch beim Körber Startup. Wenn du die Welt verändern willst und jung genug dafür bist, dann melde dich bei uns oder komm einfach vorbei. Wir haben regelmäßige Infotage hier in der Körber Stiftung in Hamburg und vielleicht brauchst du einfach mal einen Raum für Veränderung. Auch das ist möglich. Es muss ja nicht immer das Inkubatorprogramm sein. Nicht sabbeln, sondern machen. Herzlichen Dank, Zara Brun und Carmen Ludwig.
Vielen Dank.
Danke.